Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
And I am satisfied that I'm not going to do anything. I said I'd abide by the jury decision. I will do that and I will not pardon him.
Ich werde meinen Sohn Hunter nicht begnadigen. Das hat noch US-Präsident Joe Biden noch vor ein paar Monaten gesagt. Jetzt, kurz vorm Ende seiner Amtszeit, hat er den mehrfach verurteilten Hunter Biden doch noch begnadigt. Wir sprechen heute darüber, wieso Joe Biden persönlich in die Justiz eingreift. Und darüber, ob die Begnadigung von Bidens Sohn ein Freibrief ist für den künftigen Präsidenten Donald Trump, den US-Rechtsstaat komplett auszuhebeln. Bianca Blei aus der Standard-Außenpolitik-Redaktion. Wir haben es eingangs gehört, US-Präsident Joe Biden hat jetzt seinen Sohn Hunter Biden begnadigt. Um was geht es denn da genau?
Also dieser sehr überraschende Move, den Joe Biden da am Sonntagnachmittag Ortszeit vollzogen hat, dreht sich um seinen Sohn Hunter Biden, wie schon erwähnt. Also es geht darum, dass der Sohn Bidens ja mehrerer Dinge schuldig gesprochen wurde. Also im Juni hat sich Hunter Biden schuldig bekannt, dass er beim Waffenkauf auf einem Formular gelogen hat, dass er eigentlich keine illegalen Drogen konsumiert. Er hat damals aber illegale Drogen konsumiert. Dann hat er sich im September schuldig bekannt, dass er in 9 Fällen Steuer hinterzogen hat. Das sind die 2 größten Fälle, die gegen Biden vorliegen. Und da hätte es jetzt demnächst die Strafausmaßverkündung geben sollen. Und der entgeht er jetzt. Also mit dieser Begnadigung ist das jetzt alles vom Tisch. Und damit ist das auch erledigt und Hunter Biden ein freier Mann.
Mhm. Du sagst, diese Begnadigung kam überraschend. Wieso denn?
Weil Biden Senior, also man muss ja immer aufpassen, jetzt wenn man von den Biden spricht. Nein, Biden Senior hat immer betont, und darauf fußt ja auch ein Teil seiner Präsidentschaft, dass er im Gegensatz zu Donald Trump die Vorgänge der Justiz wahrt, sich nicht einmischen wird in die Justiz, dass auch im Zusammenhang mit seinem Sohn immer respektieren wird, dass gegen ihn ermittelt wird, wie gegen ihn ermittelt wird und dann folglich natürlich auch, wie ein Prozess abläuft und wie ein Prozess ausgeht. Also er hat das immer ganz stark betont, dass er sich da nicht einmischen wird. Und jetzt kam natürlich die ultimative Einmischung, nämlich er hebt diese Urteile auf in Wahrheit und begnadigt seinen Sohn und wischt das alles vom Tisch. Also dahingegen war das super überraschend, wobei es auch in den US-Medien heißt, dass es für sein enges Umfeld gar nicht so überraschend kam, auch wenn man bedenkt, dass er schon 2 Kinder verloren hat und sich immer als rechter Familienmensch auch gibt, dass er da jetzt seinen Sohn begnadigt, war offenbar für die engste Familie nicht überraschend.
Trotzdem, was ich da gelesen habe, wären diese Urteile ja ganz schön hoch gewesen, oder? Ich glaube, da standen mehr als 20 Jahre auf dem Spiel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, es waren mehrere Jahre Haft, die ihm jetzt gedroht hätten. Wobei man sagen muss, dass das kleinere Vergehen ja dieses falsch angekreuzte Hackerl ist, ich habe keine Drogen genommen. Und das viel schwerere Vergehen die Steuerhinterziehungsfälle sind.
Wie begründet Joe Biden diesen Stimmungswandel jetzt?
Also er hat den Stimmungswandel gar nicht so sehr angesprochen in seiner Begründung, als dass er ähnlich wie sein Vorgänger und auch Nachfolger Trump da von einer politischen Kampagne gesprochen hat und erwähnt hat, dass sein Sohn da gezielt herausgepickt wurde, um gegen ihn, also gegen den Präsidenten, Stimmung zu machen. Und wenn man sich nur die Fakten anschauen würde, dann müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass das eigentlich eben eine politische Kampagne, ein politisches Verfahren gewesen ist oder ist. Und er erwähnt auch, dass er als Vater agiert und er hofft, dass die Öffentlichkeit das nachvollziehen kann, dass er als Vater und Präsident jetzt so geurteilt hat.
Da wünschen sich bestimmt einige Verurteilte, dass ihr Vater US-Präsident wäre.
Wobei man auch hinzufügen muss, also das, was er nämlich auch heraushebt und was sicher ein Punkt ist, ist, dass wenn man sich dieses Waffenvergehen ansieht, dass das tatsächlich in den meisten Fällen niemals zu einem Prozess geführt hätte, sondern wenn man da ein falsches Kreuzerl macht, dann bekommt man zwar eine Strafe, aber sicher nicht den großen Prozess, den Hunter Biden gesehen hat. Das ist eine große Ausnahme und das legt tatsächlich in dem Fall den Schluss nahe, dass es politisch motiviert sein könnte. aber im Zusammenhang mit den Steuervergehen. Also da sieht man keine Punkte, wo das politisch sein sollte.
Und du hast ja auch schon gesagt, Hunter Biden hat auch das zugegeben. Joe Biden steht jetzt eigentlich am Ende seiner Amtszeit, kurz davor. Ist das etwas Außergewöhnliches, dass ein US-Präsident da noch schnell, bevor es vorbei ist, ein paar Personen freispricht oder eben begnadigt?
Also tatsächlich sind Begnadigungen im Allgemeinen überhaupt nichts Außergewöhnliches. Also während einer Präsidentschaft werden oft mehrere hundert Leute begnadigt. Zum Beispiel hat Joe Biden vor gewissen Gefangenen austauschen, musste er Häftlinge, die er austauscht gegen US-BürgerInnen, musste er natürlich vorher begnadigen. Und er hat auch während seiner Amtszeit 4.500 Menschen, die wegen dem Besitz von Marihuana eingesperrt waren, begnadigt. Also das ist sicher nichts Außergewöhnliches. Und tatsächlich ist aus dieser kurz vor Schlussbegnadigung überhaupt nichts Außergewöhnliches. Das nennt man dann eine Mitternachtsbegnadigung. Es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür. Und auch, dass man enge Familienmitglieder begnadigt, ist nicht zum ersten Mal passiert. Zum Beispiel hat Bill Clinton seinen Halbbruder kurz vor Schluss nochmal begnadigt. Dem wurde der Besitz von Kokain und Drogenschmuggel vorgeworfen. Oder George Bush hat eine seiner White House-Angestellten begnadigt, die zum Beispiel wegen Meineid oder Behinderung der Justiz verurteilt wurde. Und nicht zuletzt Trump hat den Vater von seinem Schwiegersohn begnadigt, Charles Kushner. Dem wurde Steuerhinterziehung vorgeworfen und eine Vergeltungsmaßnahme gegen einen Bundeszeugen. Da ging es um seinen Schwager und das war ein bisschen ein grausiger Fall. Dem hat er nämlich eine Escort-Dame quasi an den Hals gehetzt, das Ganze dann gefilmt, was passiert ist, und an dessen Frau, nämlich seine eigene Schwester, geschickt, um ihn quasi zu diskreditieren. Und den hat Trump begnadigt. Und noch mehr, der soll jetzt auch noch der US-Botschafter in Frankreich werden.
Ja, also in den USA läuft das ein bisschen anders vielleicht manchmal, als man sich das bei uns vorstellen kann. Ist Hunter Biden, um nochmal auf ihn zu sprechen zu kommen, jetzt eigentlich komplett aus dem Schneider? Oder könnte es da dann, jetzt wird ja Donald Trump nochmal Präsident werden, nochmal Ermittlungen oder Anklagen sogar geben?
Also nein, eine Begnadigung heißt eine Begnadigung. Biden hat auch die Dauer festgelegt, also welche Delikte, die seinem Sohn vorgeworfen wurden und auch möglicherweise vorgeworfen werden könnten, in welchem Zeitraum die ihm erlassen werden quasi. Und da geht es nämlich um den 1. Jänner 2014 bis Ende 2024. Das heißt, egal welche bundesstaatliche Verbrechen, das ist vielleicht noch ein Ding, ihm vorgeworfen wurden, die sind ihm erlassen. Also so eine präsidiale Begnadigung bezieht sich wirklich nur auf die höchste Ebene. Alles, was auf staatlicher Ebene jemandem vorgeworfen wird, darauf hat der Präsident keinen Einfluss und auch nicht auf Amtsenthebungsverfahren. Also das ist wirklich dahingehend. Und diese Dauer, die der Präsident da festgelegt hat, ist auch insofern bemerkenswert, weil 2014 kam Hunter Biden in den Vorstand eines ukrainischen Energieunternehmens und diese Aktivitäten wurden ihm ja auch immer wieder vorgeworfen, weil damals war Joe Biden Vizepräsident, war damit maßgeblich für die US-Politik in der Ukraine zuständig, gab immer wieder Vorwürfe der Republikaner, dass Hunter Biden da seinen guten Draht ins Weiße Haus genutzt habe, um seine eigenen Interessen vorwärts zu bringen. Und das heißt, es ist einfach bemerkenswert, dass es genau um diesen Zeitraum geht.
Was ich jetzt bei der Recherche bemerkt habe, ist, dass im Netz auf Social Media sich da viele, wahrscheinlich Republikaner, darüber empören, dass ja eigentlich der Laptop oder der angebliche Laptop von Hunter Biden viel brisanter ist als die Vergehen, die du uns jetzt auch schon beschrieben hast und für die er verurteilt wurde. Um was geht es bei diesem Laptop?
Ja, dieser Laptop, der verfolgt uns doch seit Jahren. Also der Laptop wurde 2020 abgegeben in Delaware von Hunter Biden bei einem Reparaturunternehmen. Dieser Unternehmer, der eigentlich blind ist, hat dann auf diesem Laptop Daten gefunden, E-Mails gefunden, Dokumente gefunden, die Hunter Biden belasten, wo es eben auch darum geht, dass er seine Beziehungen zu seinem Vater genutzt hat, um eigenen wirtschaftlichen Vorteil zu generieren. Die Republikaner haben diesen Laptop immer wieder erwähnt, das hat immer wieder geheißen, da sind total brisante Daten drauf, wir sollen uns alle anschnallen, was da noch kommt. Es ist de facto nichts gekommen. Also das FBI hat seit Jahren diesen Laptop. Das Einzige, was man von diesem Laptop weiß, ist, dass es E-Mails gab, die belegen, dass Hunter Biden zum Zeitpunkt seines Waffenkaufs Drogen konsumiert hat. Und das ist das einzige Beweismaterial, was bisher aus diesem Laptop generiert werden konnte. Das heißt, es liegt nahe, dass es da nichts drauf gibt, beziehungsweise ist auch fraglich, was wurde verändert, bevor das FBI Zugriff hatte auf diesen Laptop und was ist überhaupt noch so, wie es auf dem Laptop gewesen ist. Also ich glaube nicht, dass da noch irgendwas kommt.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Bianca, du hast schon beschrieben, dass die Republikaner ja die Vorwürfe gegen Hunter Biden schon sehr lange intensive politische Angriffe auch gegen Joe Biden nutzen. Wird sich das jetzt nach dieser Begnadigung nochmal verstärken?
Ah ja, also man kann jetzt schon sagen, dass Joe Biden eben an Glaubwürdigkeit ein Stück weit verloren hat. Er separiert sich von seinem Amtsvorgänger, von Donald Trump, und sagt, er mischt sich nicht in die Justiz ein. Also das geht sich halt jetzt bis zum Schluss nicht mehr aus eigentlich. Er hat das jetzt schon sehr zu seinem eigenen und zum Vorteil seiner Familie genutzt, diese Macht, die er da hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal scharf gegen Joe Biden gehen wird. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, gut, das ist halt jetzt vorbei. Also Biden wird im Jänner nicht mehr Präsident sein. Donald Trump übernimmt wieder. Und ja, also inwiefern Joe Biden das jetzt noch groß kümmern wird, dass die Republikaner dagegen entschießen, ist fraglich.
Es ist ja nicht überraschend, dass da die Republikaner Kritik äußern. Aber wie glaubhaft ist denn diese Empörung? Du hast vorhin ja auch schon gesagt, Donald Trump hat auch Personen begnadigt, wo es vielleicht ein bisschen fragwürdig gewesen ist.
Ah ja, Donald Trump hat seine Macht da schon auch recht gut ausgenutzt. Also zum Beispiel hat er Roger Stone, seinen ehemaligen Berater, begnadigt, der im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen damals verurteilt wurde in Bezug auf Falschaussage und Behinderung der Justiz. Oder er hat Paul Manafort, den ehemaligen Vorsitzenden seines Wahlkampfteams, der wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrug eingesessen ist, begnadigt. Also er hat da irgendwie seine Macht schon sehr gut genutzt, um seinen engsten Vertrauten aus der Patsche zu helfen. Und eben den Vater seines Schwiegersohns, also den hat er da auch rausgeboxt.
Hat sich Trump eigentlich jetzt schon selbst geäußert?
Ja, also das natürlich recht schnell und natürlich in den sozialen Medien, so wie das Trumps Vorgehen immer ist. Und er hat das auch gleich im Zusammenhang gebracht mit seinen AnhängerInnen, die damals am 6. Jänner 2021 das Kapitol gestürmt haben, und hat die Frage gestellt, ob jetzt Biden, nur Bidens Sohn begnadigt oder ob jetzt auch seine AnhängerInnen folgen werden. Also das wird Biden natürlich nicht machen, aber damit stellt Trump natürlich in den Raum, dass er das machen wird. Also dass demnächst dann diese Menschen, die das Kapitol gestürmt haben, begnadigt werden können.
Was meinst du denn generell? Ist diese Handlung jetzt von Joe Biden so eine Art Freibrief für Donald Trump, dass er da jetzt willkürlich in Justizverfahren eingreift, mehr als bisher?
Ich glaube, dass Trump da gar keinen Freibrief von Biden gebraucht hätte. Also ich glaube, Trump ist Trump, und wenn man weiß, dass er auf seine eigenen BeraterInnen dann nicht immer hört, glaube ich, ist ihm herzlich egal, ob Biden das macht oder nicht. Ich meine, natürlich spielt es ihm in die Karten. Aber wenn wir uns erinnern, dass er damals den Innenminister von Georgia am Telefon genötigt hat, ihm weitere Stimmen zu verschaffen, dass er doch noch die Wahl gewinnt, und also wie Trump das so handhabt mit Einflussnahme auf die Justiz, glaube ich, wird sich das auch in Zukunft nicht ändern, egal ob Biden da jetzt Hunter begnadigt hat oder nicht.
Trump hat schon darauf angespielt, wie du beschrieben hast, dass er eventuell Leute begnadigen will, die eben beim Sturm auf das Kapitol dabei waren. Gibt es da eine Liste an Menschen, die da jetzt freikommen können?
Ja, es kursieren tatsächlich mehrere Listen. Also natürlich wird spekuliert dadurch, dass man weiß, dass Trump gerne ihm nahestehenden Personen ein Goodie zukommen lässt. Zum Beispiel könnte Steve Bannon, seinen früheren Chefstrategen, zum zweiten Mal begnadigen. Das hat er nämlich auch schon in seiner ersten Amtszeit gemacht. Der war nämlich 4 Monate in Haft, nachdem er eine Vorladung des Kongresses ignoriert hat im Zusammenhang mit Ermittlungen zum 6. Jänner. Dann gibt es aber auch auf dieser Liste brisante Namen, etwa Julian Assange oder Edward Snowden sollen möglicherweise begnadigt werden durch Trump. Snowden auch deshalb, weil die Direktorin für nationale Sicherheit, die Trump sich auserkoren hat, Tulsi Gabbard, bereits während der ersten Amtszeit von Trump da recht lobbyiert hat und wollte, dass Trump Snowden begnadigt. Also das könnte tatsächlich passieren. Und lustigerweise hat Trump auch in den vergangenen Wochen ein paar Mal durchklingen lassen, dass er möglicherweise Hunter Biden begnadigen könnte, also was natürlich jetzt hinfällig ist, aber da wollte er sich quasi so als Brückenbauer geben, so er weiß, dass Biden ihm nie entgegenkommen würde, aber er quasi in seiner endlosen Gnade könnte seinen Sohn fallen lassen, was er, ich glaube, nicht getan hätte. Und dann ist natürlich der größte Name auf seiner Liste er selbst. Also Trump könnte sich selbst begnadigen. Er ist der erste verurteilte Präsident, der jemals das Amt antreten wird. Und zur Erinnerung, er kann sich natürlich nur für bundesstaatliche Vergehen begnadigen, aber derer ist er ja schuldig gesprochen. Und bis jetzt hatte das ja schon Auswirkungen, dass er Präsident wird, dass der Sonderermittler Jack Smith die Dokumentenaffäre begraben hat, weil ein amtierender Präsident darf ja nicht juristisch verfolgt werden. Aber durch so eine Selbstbegnadigung, die es in der Geschichte der USA noch nie gegeben hat, könnte er sich natürlich alle anderen Ermittlungen auch sparen.
Mhm. Also das sind schon einige schwerwiegende Namen dabei, die du jetzt genannt hast. Und wir können, glaube ich, davon ausgehen, dass, sollte es soweit kommen, da auf jeden Fall dann Kritik von demokratischer Seite kommen wird. Wie glaubhaft wäre das denn noch, wenn man sich jetzt anschaut, dass Joe Biden seinen Sohn begnadigt hat?
Naja, wenn man sich erinnert, dass Bill Clinton seinen Halbbruder begnadigt hat und die Demokraten trotzdem kritisch gegenüber Trump waren, dann wird das natürlich weitergehen. Und das ist ja auch die Frage, also nur weil Joe Biden das getan hat, muss ja nicht jeder Demokrat der Ansicht sein, dass das genau das Richtige war und dass der Präsident das machen hätte sollen. Und es braucht ja auch kritische Stimmen. Also gerade wenn so ein Vorgehen passiert, so eine präsidiale Gnade ist ja etwas Allumfassendes, Weitgehendes und sollte ja nur in Ausnahmefällen passieren. Also das ist schon gut, wenn Kritik von der anderen Seite und vielleicht auch aus den eigenen Reihen kommt.
Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist, wie kommt denn dieser Freispruch eigentlich in der Bevölkerung an? Also ist da das Vertrauen jetzt in die Demokraten vielleicht auch geschwächt?
Wie gesagt, mit Biden ist es ja dann eh bald vorbei. Also ich weiß nicht, wie sehr ihm das noch kümmert und wie sehr es seiner Person jetzt noch schadet. Natürlich wird es seinem Ansehen und seinem Andenken schaden. Also er hat ja ein jahrzehntelanges politisches Erbe, das dahinter ihm liegt. Aber er war schon unbeliebt. Also es war schon klar, dass die Bevölkerung ihn nicht mehr unterstützt, dass sie ihn nicht mehr im Weißen Haus haben will. Und deswegen, ich glaube, das macht es das Kraut auch nicht mehr fett.
Auch wenn es jetzt kein besonders ungewöhnliches Vorgehen für die USA war, wir dürfen trotzdem gespannt sein, wie Donald Trump das noch nutzen wird, ob er in seiner zweiten Amtszeit tatsächlich diese bedeutenden Namen oder auch sich selbst freisprechen wird. Vielen Dank, Bianca Blei, dir für die schnelle Einschätzung dazu heute.
Sehr gerne.
Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den wieder aufgeflammten Bürgerkrieg in Syrien. Wenn Ihnen die Folge Thema des Tages bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie Thema des Tages dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Syrien ist der Bürgerkrieg wieder neu aufgeflammt. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad kämpft dort schon seit 14 Jahren um das politische Überleben. Mitte vergangener Woche haben islamistische Rebellen der Gruppe HTS, das ist ein Ableger des Terrornetzwerks Al-Qaida, einen Großangriff gestartet und im Nordwesten des Landes einige Gebiete erobert. Am Wochenende wurde dann auch die Millionenstadt Aleppo eingenommen. Die syrische Armee wird im Kampf durch Luftangriffe aus Russland unterstützt. Jetzt sollen sich auch noch pro-iranische Milizen aus dem Irak beteiligen. Das war jetzt sehr knapp zusammengefasst. Wir werden diese Woche noch sehr ausführlich über den Syrien-Konflikt sprechen, also nicht verpassen. Zweitens, nach der Landtagswahl in der Steiermark beginnen dort FPÖ und ÖVP mit Koalitionsverhandlungen. Die Freiheitlichen haben die Wahl ja mit knapp 35% gewonnen. Die ÖVP landete auf Platz 2. Sind die Verhandlungen erfolgreich, dann wäre die Steiermark bereits das 5. Bundesland mit einer schwarz-blauen Regierung. Auch auf Bundesebene wurde heute wieder verhandelt. ÖVP, SPÖ und NEOS versuchen sich hier ja auf eine Dreierkoalition zu einigen. Wer da die größten Probleme mit der Zusammenarbeit hat, das haben unsere Kolleginnen auf der Standard.at zusammengefasst. Und drittens, nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Sonntag in Groß-Ziegarz im Bezirk Weidhofen an der Theier wurden heute Montag Ermittlungen zur Ursache des Absturzes aufgenommen. Die Maschine war auf dem Rückflug von Krems nach Dobersberg. Der 83-jährige Pilot kam beim Absturz ums Leben. Die Staatsanwaltschaft Krems hat laut der Polizei eine Obduktion angeordnet. Die Suche nach dem abgestürzten Flugzeug war in dem dicht bewaldeten Gebiet im Waldviertel sehr schwierig. Es waren rund 250 Feuerwehrleute und 25 Rettungskräfte im Einsatz. Das Wrack konnte schließlich dann mit Drohnen lokalisiert werden. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wer jetzt noch weiter Podcasts hören möchte, es gibt eine neue Folge Inside Austria und zwar ist es der zweite Teil zum FPÖ-Finanzskandal. Unbedingt reinhören, sehr spannend. Und apropos Finanzen, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann geht es am einfachsten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Feedback haben oder vielleicht auch ein Thema, das wir mal besprechen sollen, dann schreiben Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.